Indien ist tatsächlich ein gewaltiger Schachzug des Feindes, um uns unmerklich vom Wort Gottes abzulenken. Und wir haben heute Vormittag schon einige Sachen angesprochen. Ich möchte jetzt 11 negative Auswirkungen durch die neuen Medien für unser geistliches Leben nennen. Und einiges wird ein bisschen wiederholend sein von Vormittag, aber für die, die neu sind, heute abends ist es dann neu und ein bisschen, und für die anderen zum Teil Wiederholung. Aber zum Anfang noch einmal der Vers, den wir schon gelesen haben. Sprüche 4, Vers 23. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man bewahrt, bewahre dein Herz. Also mehr als alles, was es zu bewahren gilt, bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Herz ist der Sitz des Denkens. Also wenn wir heute manchmal sagen, es muss vom Kopf ins Herz rutschen, ist es eigentlich kein biblischer Sprachgebrauch. Denn in der Bibel ist der Kopf das Herz. Das gehört zusammen. Ja. Das Denken ist im Herzen. Wir denken im Herzen. Ja. Von daher, was wir meinen, dass es von der Theorie in die Praxis rutschen soll, das meinen wir oft, oder? Wir sagen vom Kopf ins Herz. Aber in der Bibel ist einfach dieses Wort Herz steht für das Denken und wir müssen unser Denken bewahren. Vom Denken her wird unser ganzes Wesen, unser ganzes Handeln und Reden gesteuert. Jetzt die 11 Punkte. Und da möchte ich ein paar Mal noch diesen Manfred Spitzer zu Wort kommen lassen, den wir heute Vormittag erwähnt haben. Also erstens, einige negative Auswirkungen. Das ist nicht erschöpfend, was ich jetzt sage, aber doch sehr wichtig. Erstens, Verlust von eigenständigem Denken. Die Fähigkeit zum eigenständigen Nachdenken über Bibeltexte, überhaupt zu eigenständigem Denken, nimmt ab durch das viele Beschäftigen mit der Information, die uns die digitalen Medien geben, vor allem über die Filmmedien, also über das bewegte Bild, aber auch über die Informationsflut aus dem Internet. Man kommt gar nicht nach mit Lesen und Denken sowieso gar nicht. Zum Denken hat man sowieso keine Zeit mehr. Verlust von eigenständigem Denken. Und dieses Konzentrieren auf das Wort, das nimmt ab. Man ist mehr auf Bild eingestellt, weil man so viel mit Bildern zu tun hat, mit beweglichen Bildern. Vor allem mit beweglichen. Zweitens, dadurch tritt intensives Erforschen der Bibel und gemeinsames Sprechen über biblische Fragen zurück. Dieses Durchdenken von Problemen, bis zu Ende denken, schwierige Sachverhalte bis zu Ende denken, das kann der junge Mensch heute nicht mehr. Also viele junge Menschen können das nicht mehr, weil sie, das fehlt, das ist nicht ausgebildet worden. Ja. Durch die Umstellung durch die Massenmedien und elektronischen Medien überhaupt. Das ist Erforschen der Bibel. Ich merke das immer wieder. Die Leute diskutieren nicht mehr über gewisse Bibelfragen. Früher hat man diskutiert und hat man Argumente und Gegenargumente und hat laut gedacht und so weiter. Heute ist es oft nicht der Fall, sondern das ist dann einfach ja, eine weitere Information. Ja. Aber das ist ein großer, großer Nachteil. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir das Wort Gottes erforschen, dass wir intensiv uns damit befassen und dass wir das durchdenken. Und das ist sehr, sehr gesund. Aber das wird durch die viele Informationsfülle, die wir haben, verhindert. Oft. Drittens, darunter leidet auch das Gebet, das habe ich heute schon erwähnt, überhaupt langes Gebet, lange Gebetszeiten, das wird langweilig. Also überhaupt hört man öfters das Wort langweilig. Menschen wird langweilig. Warum? Weil man durch diese vielen Eindrücke, an die man sich gewöhnt hat, der digitalen Welt, durch diese vielen Eindrücke hat man einen gewissen Kick. Und der Kick fehlt natürlich, wenn man nur beten. Oder einer hat mir gesagt, ja, dieses Lied, oder gewisse Lieder singen. Ja. Das sind langweilig, die Lieder. Warum sind sie langweilig? Ja, weil das ist nur die Wörter sind wichtig. Aber das, was man empfindet dabei, das fehlt. Also man geht ganz gern auf diese Empfindungen, Stimulierungen auf dem Gebiet. Das ist eine Gefahr heute. Der Kick fehlt. Viertens. Dadurch entsteht, was jetzt gerade, wenn ich jetzt das Liedersingen zum Beispiel erwähne, entsteht ein ganz anderes Verständnis von Anbetung. Darüber werden wir am Sonntag sprechen. Ganz anderes, modernes Verständnis von Anbetung und Lobpreis. Das ist eine Folge dieser unserer digitalisierten Welt. Fünftens. Klüfte in Beziehungen, vor allem in Ehe und Familie. Also, das ist ja schon lange bekannt, dass der Computer in die Ehen Probleme gebracht hat. Meistens waren es zuerst die Männer, die vor dem Computer so viel sitzen und die Frauen vernachlässigen. Seit neuestem aber habe ich wieder gehört, gibt es Frauen, die sehr viel Zeit vor dem Computer verbringen und vor allem mit den Chat-Medien, also wie sagt man, soziale Netzwerke, das ist das Wort, soziale Netzwerke, Facebook, Twitter und Konsorten. Ich habe vor kurzem eine junge Mutter beobachtet, jogging, dann in den Ohren die Musik und das Baby also mit so großen Rädern in dem Kinderwagen und dann so läuft man durch die Gegend. Man denkt ja wunderbar, Multitasking, haben wir heute erwähnt, Multitasking. Die vergessen, dass das Baby unbedingt diesen Körperkontakt und diesen Augenkontakt und dieses Wuschi, Wuschi, Wuschi und Reden mit dem Baby, das braucht das Baby für die Beziehung. Also das kriegt sie nicht mehr. Die Mama ist beschäftigt mit dem, die Ohren sind zugestopft und die tut was anderes. Ja? Man wird nur noch durch die Gegend gesaust. Bitte? Naja, wunderbar. Oder andere habe ich beobachtet, stundenlang am Telefon, am Handy. Ganze Zeit, also stundenlang habe ich natürlich nicht beobachtet, aber ich habe gesehen, die geht die ganze Strecke und immer am Handy. Und hat aber das Kind im Kinderwagen geführt. Man redet mit anderen Menschen, während statt mit dem Kind, das es so nötig hätte. Klüfte in Beziehungen, und schon bei den Kindern beginnt es. Kommunikation wird erschwert überhaupt. Das haben wir heute schon erwähnt. Sechstens, die viele wertvolle Zeit meiner Freizeit, die verloren geht. Gerade die Freizeit, die eh schon so knapp ist, weil schlafen sollen wir ja auch noch, haben wir heute gelernt. Jetzt ist die Freizeit, die eh schon so knapp ist, die wird jetzt noch mehr beschnitten, weil ich muss ja schnell noch ins Internet und schnell noch dieses und jenes abholen aus dem Internet. Und das geht alles zulasten der Beziehung mit dem Herrn, zulasten der Beziehung mit anderen Menschen. Also wertvolle Zeit, auch für den zulasten des Dienstes, für den Herrn natürlich auch. Siebtens war heute auch schon erwähnt, viel Ablenkung und viel Unterbrechung bei der Arbeit. Wir räumen dem Handy das Recht ein, uns jederzeit zu unterbrechen. Egal was wir machen, wo wir sitzen, wo wir sind, wenn das Handy läutet oder piepst oder das, dann wird alles andere unterbrochen. Jetzt ist das digitale Medium dran. Und die Kinder lernen das. Ich habe das schmerzhaft erlebt bei meinen eigenen Kindern. Wir haben unsere Kinder trainiert und unbewusst trainiert, dass Telefon und Handy oder solche Sachen, Unterbrechungen, haben immer erste Priorität. Egal, was du gemacht hast, jetzt läutet das Telefon. Man sitzt mit den Kindern, man liest gerade biblische Geschichte oder irgendwas, jetzt läutet das Telefon. Jetzt wird alles unterbrochen, weil das Telefon läutet. Ja? Und das Kind lernt, aha, das Wichtigste im Leben ist das digitale Medium. Und was war dann später? Die Kinder machen es genauso. Jetzt haben sie ihr Handy und jetzt geben sie zu verstehen, das Wichtigste im Leben ist mein Handy und mein Smartphone. Oder, ja? Das ist, wir müssen wieder lernen, das Telefon läuten zu lassen und das Handy blinken zu lassen und piepsen zu lassen, nicht reagieren. Wir haben jetzt wichtigere Sachen zu tun. Wir lesen jetzt gerade gemeinsam eine Geschichte. Du bist wichtiger, sagt man dem Kind damit. Ablenkung. Achtens, Gefahr tieferer, engerer Beziehungen verlustig zu gehen. Es gibt weniger echte Unterhaltungen. Dafür mehr E-Mails, SMS und Messenger-Nachrichten. Statt direkt miteinander zu sprechen, wird mehr schriftlich kommuniziert. Ich rufe dich nicht mehr an, sondern ich schicke dir schnell eine Textnachricht. Mache ich auch, weil ich denke mir, ich spare mir Zeit, oder? Jetzt, wenn ich ihn anrufe, dann muss ich jetzt eine Viertelstunde reden am Telefon. Schicke ich ihm schnell eine SMS oder E-Mail, dann habe ich das in einer Minute erledigt, habe mir 14 Minuten gespart, oder? Ja, aber ich habe 15 Minuten wertvolle Kommunikation verloren gehen lassen, oder? Das ist Interaktion in dem Fall. Da ist ein Wandel eingetreten und dieser Wandel mit diesen digitalen Medien ermöglicht es, den menschlichen Kontakt zu reduzieren und macht es alles... beraubt uns von solchen Beziehungen. Spitzer, da muss ich jetzt schauen. Manfred Spitzer in dem Buch, was ich schon erwähnt habe, Die digitale Demenz, schreibt dort auf Seite 126, jetzt muss ich schauen. Ah ja, da geht es ums Lernen und Beziehungen. Es ist das Gleiche, ob ich jetzt was überhaupt Beziehungen oder Lernen und Beziehungen. Er sagt hier, wenn Kinder, die sich noch in der Entwicklung befinden, sich der neuen Technik zuwenden, werden ganz offensichtlich für eine gesunde Entwicklung erforderliche Erfahrungen durch elektronische Medien verhindert. Wer in jungen Jahren viel in Facebook unterwegs ist, der ist entsprechend seltener in der Realität sozial engagiert. Dies führt zwangsläufig zu sozialer Frustration. Die Online-Gemeinschaft ist daher mit negativen Gefühlen besetzt. Man bedenke, bei diesen Kindern betrug die mit direkten sozialen Kontakten face-to-face verbrachte Zeit im Durchschnitt etwa 2 Stunden, wohingegen sie durchschnittlich fast 7 Stunden online waren. Da spricht er von einem Test, der gemacht wurde. 2 Stunden gegen 7 Stunden. 2 Stunden direkter Kontakt, 7 Stunden Online-Kontakt. Die jungen Mädchen gewöhnen sich damit reale Sozialkontakte ab und leiden darunter. Das ist ja das Schlimme, oder? Man meint, man hätte was gewonnen, aber man leidet eigentlich und merkt es nicht, dass man darunter leidet. Wenn es darum geht zu lernen, wie man mit Menschen umgeht, gibt es keinen Ersatz für den Umgang, für den direkten Umgang. Die intensive Nutzung sozialer Online-Netzwerke vermindert nicht nur die Anzahl realer Freundschaften, sondern auch die soziale Kompetenz. Die hierfür zuständige Gehirnareale, die Gehirnbereiche, schrumpfen. Also diese Bereiche im Gehirn, die für Beziehungen zuständig sind, werden kleiner. Das Gehirn verändert sich hier zum Negativen. Mehr Stress und zunehmender Verlust der Selbstkontrolle sind die Folgen. Eine soziale Abwärtsspirale setzt ein, die einem erfüllten Leben in der Gemeinschaft entgegensteht. Das sind jetzt ganz weltliche Wissenschaftler. Dieser Mann redet, das überhaupt nicht, geht es gar nicht um den Glauben, aber es ist grundsätzlich, was passiert. Und umso mehr für uns Christen ist das wichtig, dass wir das wissen. Neuntens, weitere negative Auswirkung, ich gewöhne mich an sofortige Befriedigung. Mich und andere. Mir schreibt jemand ein Mail mit einer Frage und nicht einmal am nächsten Tag, ich glaube sogar noch am gleichen Tag, ich weiß nicht, jedenfalls bald kommt die zweite Mail, bekomme ich jetzt eine Antwort oder nicht? Ja bitte, ich muss jetzt sofort am gleichen Tag antworten, weil er mir eine E-Mail geschickt hat. Ja, ich möchte jetzt die Antwort haben. Ja. Jetzt habe ich ein Bedürfnis und jetzt will ich die Befriedigung meines Bedürfnisses. Bitte schön. Früher haben wir einen Brief geschrieben. Wie lange geht es dann? 2 Tage mit der Post hin. Dann wartet man noch 2, 3 Tage, bis er reagiert. Und dann rechnet man noch 2, 3 Tage mit der Post ein. Also eine Woche später erwartet man, wenn es gut geht, dann kommt die Antwort. Dann kommt der Antwortbrief. Heute ist es alles anders. Alles muss sofort befriedigt werden. Aber auch sonstige Bedürfnisse und Vergnügungen kann man heute durch die Geschwindigkeit der digitalen Medien sofort bekommen. Das ist negativ. Das fördert die Ungeduld, das fördert diese Vergnügungssucht, das fördert diese sofort, hier und jetzt will ich bekommen, was ich will. Ich erinnere mich an CompuServe, das hat es in Österreich, glaube ich, gegeben, oder war das in Deutschland? Das war so irgendein Server. CompuServe, und da war die Werbung: Ich will alles und zwar jetzt. Das war die Werbung, großes Plakat. Ich will alles und zwar jetzt. Deshalb melde dich an bei Internet so und so. Also, genau das ist es. Ich habe gedacht, genau das ist es. Ich will alles und ich will es jetzt. Das ist das Denken der Welt. Hier, ich lebe im Hier und Jetzt und meine Befriedigung muss jetzt erfüllt werden. Und hier wird das junge Mensch wird trainiert auf das und das hat negative Auswirkungen. Zehntens, ein Leben ohne Tiefgang, Denken ohne Tiefgang, Fühlen ohne Tiefgang, Mitempfinden wird nicht mehr wirklich so praktiziert, dieses tiefe Mitempfinden mit anderen, weil man ja überflutet wird von diesen Informationen. Früher war das so, man hat vielleicht einen Brief bekommen und man hat den Brief nochmal gelesen und nochmal und man ist erschüttert und man geht ins Gebet und man denkt drüber nach und so weiter. Heute kommen 20 solche Briefe, ja, ich habe gar keine Zeit, erschüttert zu sein. Ja, geht nicht. Das Denken wird ohne Tiefgang. Die Medien, habe ich heute erwähnt, die Medien sind smart. Smart heißt klug. Deshalb sagt man ja Smartphone. Das smart, das kluges Telefon. Ja. Diese Medien sind smart, klug. Und wir müssen jetzt nicht mehr so klug sein. Die nehmen uns die Arbeit ab. Ich glaube, das ist aber auch in dem Buch von Spitzer. Der schreibt, dass das Gleiche ist mit diesem GPS, also Navi. Navigation oder Navigationssystem im Auto. Was passiert? Früher wurde unser Orientierungssinn trainiert. Du kommst in eine neue Gegend, du musst auf die Karten schauen, musst den Straßenverlauf anschauen. Und das braucht viel, da wird viel verarbeitet im Gehirn. Aha, Karte, dann wie ist es dann in der Wirklichkeit? Ah ja, das ist jetzt die Straße, da habe ich es noch im Sinn. Ja, jetzt kommt dann der Ort und der Ort und jenes und jetzt muss ich dann nach rechts und so weiter. Jetzt braucht man alles nicht mehr. Navi gibt dir an, wohin du fährst. Und mir ist passiert, ich bin an einen neuen Ort gefahren, wo ich noch nie war. Und ich habe dann, ich weiß nicht, was du dabei, ich habe gesagt, wenn ich jetzt zurückfahren müsste ohne Navi, ich wüsste nicht, wie ich zurückkomme. Ich habe mich total auf das Navi verlassen und habe nicht mehr gedacht. Das heißt, diese Funktionen in meinem Denken, in meinem Gehirn, die für diese Orientierung jetzt zuständig gewesen wären und dadurch, wo Vernetzungen entstanden wären und das Gehirn wieder besser ausgeprägt worden wäre, bleibt brach liegen. Die nicht gebrauchten Nervenzellen werden abgebaut. Wir werden dümmer. Also er sagt, möglichst viel Navi ausschalten, wenn wir fahren. Wenn man in einer Stadt ist, wo man sich nicht mehr auskennt, ist kein Problem. Da kann man das ja sich leiten lassen. Aber grundsätzlich ist es negativ. Es gibt in unserem Gehirn irgend so ein Zentrum, das heißt so ähnlich wie Hippocampus. Das ist zuständig für neue Nervenzellenbildung. Und dieser Hippocampus wird besonders stark wird es gefördert durch diesen Orientierungssinn, wenn man an neuen Gegenden ist. Und die besten Gehirne, besten Denker haben die Londoner Taxifahrer, hat man festgestellt. Warum? Die müssen ohne Navi fahren. Navi sind nicht erlaubt dort bei den Taxifahrern oder erlaubt gewesen, keine Ahnung, als er das geschrieben hat. Dort war das ganz stark ausgeprägt. Die müssen jedes Ecke, jede Abzweigung, alles auswendig im Kopf haben. Und es geht durch vieles herumfahren und Verknüpfungen binden. Verknüpfungen werden da im Gehirn geschaffen. Von Gegend zu Landkarte oder Straßenkarte. Und das ist äußerst wichtig, Wir werden auf diese Weise aber viel, durch diese vielen digitalen Medien, die uns das Denken abnehmen, werden wir, denken wir ohne Tiefgang. Rechtschreiben ist nicht mehr nötig. Word sagt mir immer, wenn irgendein Wort falsch geschrieben ist, wird es rot unterstrichen oder, ja, und dann heißt, da ist was falsch. Oder dann lasst man das Rechtschreibprogramm drüber und das macht alle Fehler gleich. Richtig wieder, wunderbar. Ich brauche nicht mehr rechtschreiben können. Ist das ein Vorteil? Ich bin dummer geworden, oder? Elftens, überhaupt viel mehr ein gestresstes Leben, haben wir heute auch schon erwähnt. Das Leben wird gedrängt. Eine gewisse Sherry Turkle, Professorin für Sozialwissenschaften, schreibt, die Technik verspricht uns, dass wir dank ihr überall alles mit jedem tun können. Aber gleichzeitig laugt sie uns aus, weil wir versuchen, überall alles zu tun. Das Leben, das die Technik ermöglicht, gibt uns immer mehr das Gefühl, erdrückt und erschöpft zu werden. Wir können zwar jetzt überall arbeiten, aber wir stehen auch in Gefahr, überall einsam zu sein. Und eine andere Stelle schreibt dieselbe Autorin, vom Umfang und der Geschwindigkeit unseres Lebens überwältigt, wenden wir uns an die Technik, um mehr Zeit zu finden. Aber die Technik beschäftigt uns mehr als je zuvor und verstärkt unsere Suche nach Rückzug. Wir betrachten unser Online-Leben immer mehr als das eigentliche Leben und leben am eigentlichen, tatsächlichen Leben vorbei. Ja. Laut Psychology Today, das lese ich gerade hier noch dazu, laut Psychology Today macht Facebook und Twitter süchtiger als Nikotin und Alkohol. Man kann leichter mit Rauchen und Trinken aufhören als mit Facebook und Twitter. Man muss es ja mal ausprobieren. Diejenigen, die viel in Facebook sind, sollen es mal ausprobieren. Also das waren jetzt 11 Punkte, negative Punkte, die uns die digitale Welt gebracht hat. Natürlich gibt es viele positive Punkte. Alles geht schneller, alles geht besser. Und wenn ich nicht weiß, wie der höchste Berg von Kasachstan weiß, brauche ich nur höchster Berg und Kasachstan eingeben. Ich kriege in einer Sekunde den höchsten Berg von Kasachstan. Und also wenn ich reine Informationen suche, es geht schneller, richtig. Aber es geht auch was verloren. Früher hätte ich vielleicht den Nachbarn gefragt, weißt du, wie der höchste Berg von Kasachstan heißt? Der war vielleicht in Kasachstan. Und dann kann er sagen, ja, das ist der und der Berg und da war ich. Und dann entsteht Kommunikation. Ja. Das ist ganz wichtig, geht verloren. Der Nachbar ist übrigens in der Zeit auch gerade im Internet. Der hat auch keine Zeit jetzt für mich. Wir sind ja alle im Internet. Neulich haben unsere Nachbarn ein Rundmail geschickt. Ich habe mir gedacht, früher hätte man das nicht gemacht, dass man den Nachbarn ein Rundmail schickt. Die wohnen alle innerhalb von keine 100 Meter. Also das sind 50 Meter, oder? Oder ich weiß nicht, das sind zwei Blocks. Rundmail an alle Nachbarn. Früher ist man herumgegangen und hat mit jedem geredet an der Tür. Dauert ein bisschen länger, aber ist viel wertvoller. Das ist das eine, das jetzt ich nachtragen wollte. Das zweite, worüber ich jetzt noch einiges sagen will, ist die Schule und die digitale Welt. Die Schule und die digitale Welt. Später dann, morgen, werden wir noch über Kinder, na vielleicht, na mal schauen, wie weit wir kommen. Schule, interessant ist, dass unter denen, die es wissen müssen, die Erkenntnis wächst, dass PC und Schule nicht zusammenpassen. Und zwar, der technische Direktor von eBay schickt seine Kinder in eine kleine Schule, in der die Technik keinen Platz hat. Warum, glaubt ihr? Keine Computer in der Schule, die schreiben mit Kreide und mit Tinte und mit Papier. Nichts anderes. Der weiß, was er macht mit seinen Kindern. Ebenso die Angestellten im riesigen Silicon Valley, Google, Apple, Yahoo und HP, diese Schulen schicken auch die Kinder in solche Schulen. Diese Schulen verwenden keine elektronischen Geräte im Unterricht. Laptops sind nicht erlaubt und sollten auch zu Hause nicht verwendet werden für die Schüler. Die wissen warum. Waldorfschulen in den USA, Unterricht ohne PC. Der Spitzer, Manfred Spitzer, schreibt zu diesem Thema einiges. Ich kann das jetzt nicht alles lesen, aber vielleicht ein paar Zitate. Über die Schule und über die digitale Welt. Er schreibt hier von irgendeinem Test, es ergab sich folgende wichtige Erkenntnis. die Erinnerungsleistung der Einzelnen zu einem weiteren dritten Zeitpunkt war besser, wenn das kollektive Erinnern nicht elektronisch, sondern im direkten Kontakt erfolgt war. Jetzt kommt Erklärung. Es ist also nicht egal, ob man sich Sachverhalte, die gelernt werden sollen, in einer Gruppe interaktiv und im direkten persönlichen Kontakt aneignet oder ob diese Gruppe virtuell per Internet entsteht. Also man kann ja lernen, modernes Lernen, jeder Schüler sitzt vor seinem Computer und lernt jetzt vom Internet. Ja. Oder man kann lernen in der Klasse und der Lehrer. Und da ist Interaktion jetzt, da wird jetzt gesprochen. Und man hat es festgestellt, dass also der direkte persönliche Kontakt liefert deutlich mehr Material zur Verarbeitung und führt zu einer emotionaleren und tieferen Verarbeitung als der deutlich reduzierte, verarmte Kontakt über Bildschirm und Tastatur. Wenn Information von Menschen im Dialog oder in einer Diskussion verarbeitet wird, dann ist dies nach allem, was wir wissen, die tiefstmögliche Art der Verarbeitung. Man spricht über etwas gemeinsam. Bibelstunde, man spricht über einen Bibeltext. Man prägt sich den Bibeltext ein. Da kommt der eine hat einen Beitrag, der andere einen Beitrag. Der eine sagt, nein, das ist ein bisschen anders. Und jetzt wird dieser Text, jetzt geht man an den Text heran. Jetzt schau mal genau, was da steht. Und er sagt, jetzt schau mal nur mal nach, er kann es noch mal lesen. Und dann man hört und man liest und man spricht. Man riecht sich gegenseitig. Man hat hier Menschen, mit Menschen zu tun. Und jetzt wird worüber wir sprechen, wird jetzt verarbeitet. Das geht jetzt tiefer in diese Gehirnbahnen ein. Im Gehirn sind ja Bahnen, die sind wie Trampelpfade, oder? Wenn man in der Wiese öfters läuft, dann entsteht ein Pfad mit der Zeit. Und dann steht, und wenn man noch mehr, dann steht der richtige Weg. Ja? Nur durch Hin- und Herlaufen. Und so ist es im Gehirn. Wenn je mehr diese Beschäftigung mit dieser Sache ist, desto mehr wird hier eine Bahn geformt. Das ist jetzt das Arbeiten, da habe ich noch ein weiteres Zitat, mal schauen. Was das Lernen betrifft. Also es ist ja schwierig, einige Sachen rauszunehmen, aber vielleicht wird der eine oder andere interessiert und kann auch das Buch dann lesen. Hat es etwas daran geändert, dass Lernen sich im Wesentlichen dann vollzieht, wenn eine persönliche Beziehung zwischen Mentor und Student vorhanden ist, wenn der eine den anderen begeistern kann? Lernen heißt, ein Feuer zu entfachen und heißt nicht einfach Fässer zu befüllen. Es ist nicht so, dass wir einen Trichter nehmen, jetzt schütten wir dem ein Wissen rein und hat es endlich drinnen. So geht Lernen nicht. Interessant, ich habe mich oft gefragt, warum will meine Tochter immer, dass ich sie abfrage, die hat ziemlich viel lernen müssen auf diese Lehramtsprüfung und so weiter, die Christina. Warum hat sie immer gesagt, Papa, kannst du mich abfragen? Ich denke, wieso abfragen? Die kannst du einfach lernen und dann deckst du die eine Seite zu und dann sagst du es dir selber auf. Nein, frag du mich ab. Was ist jetzt passiert? Jetzt, ich stehe und gehe herum und sie sitzt und ich stelle ihr Fragen und ich habe da ihr Skript und sage, ja und jetzt und manchmal denke ich mir, da muss ich jetzt noch was dazu sagen, weil manchmal habe ich irgendwas auch noch, ist mir selber wichtig geworden und dann entsteht ein Gespräch und sie prägt sich den Lernstoff, während wir da sitzen und es hin und her geht, prägt sie sich das ein. Das ist also nicht nur einfach Lernstoff, sondern auch, da ist noch der Punkt der Beziehung ist dabei, beim Lernen. Also Vokabel abfragen, das ist gut. Der Papa fragt den Sohn die Vokabel ab. Er könnte dann sagen, er macht es einfach so, auf der Seite ist Englisch und da ist Deutsch und jetzt halt dazu und jetzt schreibt er die Englischen hin. Ja, aber ich kann auch abfragen und er schreibt es auf. Und dann schauen wir es gemeinsam durch. Wo sind da die Fehler? Das prägt sich viel besser ein. Bei dem Lernenden. Würden wir jetzt also das alles jetzt mit digital machen, es gibt ja digitale Vokabeltraining, dann geht das alles verloren. Ja, noch etwas. Die digitale Welt behindert kreatives Denken, menschliche Interaktion und Aufmerksamkeitsdauer. Die Aneignung von wirklichem Wissen erfolgt weder mittels Surfen oder Skimmen, sondern durch die aktive Auseinandersetzung, das geistige Hin- und Herwälzen und immer wieder durchkneten, in Frage stellen, analysieren, neu synthetisieren von Inhalten. Das ist etwas ganz anderes als das Übertragen von Bits und Bytes von einem Speichermedium zum anderen. Copy und Paste heißt es auf Englisch, oder? Kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Wir lernen nicht durch Kopieren und Einfügen. Wir lernen durch Auseinandersetzen mit dem Stoff. Wir hatten gesehen, dass die Speicherung von Sachverhalten im Gehirn von der Tiefe der Verarbeitung abhängt. Wie tief verarbeite ich das erste Mal, oder? Wenn ich das jetzt lerne, wie viel ist jetzt noch beteiligt, um dieses einen Sachverhalt zu verarbeiten? Das prägt sich da ein. Das merke ich mir. Also ihr könnt gegenseitig euch Bibelverse abfragen. Das prägt sich ein. Ja, gegenseitig, gemeinsam. Das war das über Schule hier, was ich hier habe. Heute verharmlosen viele die Sache mit dem Internet und sagen, weißt du, früher war das doch auch so, als das Radio kam und als dann der Film kam und das Fernsehen erfunden wurde, die haben das alles verteufelt, weil es am Anfang hat es dramatische Veränderungen gegeben im Lebensstil, aber irgendwie ist es dann alles selbstverständlich geworden, es ist dann abgeebbt und dann hat man jetzt gelernt, damit umzugehen und man lebt jetzt damit. Und so ist es genauso mit dem Internet und mit den neuen Medien, digitalen Medien, die wir haben. Wir sehen in ein paar Jahrzehnten, das ist so normal im Leben, das ist alles wie ganz, das ist überhaupt keine Frage mehr. Das dürfen wir in Frage stellen, das ist nicht so. Denn wie wir jetzt schon gesehen haben, die ganze Zeit, es geschieht tatsächlich eine Veränderung im Gehirn. Gary Small sagt, das Gehirn der heutigen, ich muss das noch erklären, digitale Einheimische, das ist die neue Generation, das sind die aufgewachsen sind mit digitalen Instrumenten. Digitale Einwanderer, das sind die ein bisschen älterer wie ich, die das später dann hinzugelernt haben. Und er sagt hier, der digitale Einheimische, also die jüngere Generation, stellt sich, der digitale Einheimische, das Gehirn des eines solchen Menschen stellt sich auf die schnellen Suchvorgänge im Internet ein, aber die Nervenbahnen, die traditionelleren Lernmethoden steuern, werden vernachlässigt und bilden sich nach und nach zurück. Die Wege für menschliche Interaktion und Kommunikation werden schwächer. Also das, was früher, das traditionelle Lernen, wodurch ich tiefer gelernt habe, und tiefer, wodurch sich das tiefer eingeprägt hat, das wird jetzt verlernt praktisch durch die neuen Medien. Deshalb haben wir so viel Absacken in den Schulen. Ja. Das Niveau sinkt, je mehr Medien, digitale Medien uns bestimmen. Die Wege für menschliche Interaktion und Kommunikation werden schwächer, da die gewohnten Fähigkeiten für zwischenmenschliche Beziehungen immer mehr abnehmen. Heute verändert sich das Gehirn viel mehr als früher. Es ist ja interessant, Menschen, die jetzt so aufgewachsen sind wie ich zum Beispiel, ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich keinen Computer gehabt. Ich habe 30 Jahre und ich habe meine Hausarbeit in der Schule, an der Pädagogischen Akademie, habe ich noch mit alter Schreibmaschine da eingetippt. Das war gerade noch, das war 89. Das war gerade die Zeit, wo man noch nicht den Computer hatte. Ein Jahr später hätte man dann schon gehabt den Computer. Aber 88 habe ich diese Hausarbeit geschrieben, getippt. Und auch sonst, ich habe mal geschaut, meine Bibelstudien, was ich gemacht habe, das sind seitenweise, habe ich da so Wortstudien betrieben und alles mit der Hand abgeschrieben, da aufgeschrieben, seitenweise, aber ich habe mir dadurch den Inhalt dieser Verse eingeprägt. Ja. Und manchmal habe ich sogar noch den Vers in Kurzform dazu geschrieben, damit ich den Vers habe, damit ich nicht nur die Bibelstelle habe, damit ich auch weiß, was der Vers heißt. Das heißt, ich habe all diese Arbeit manuell gemacht und wenn wir Bibelstudien betrieben haben und wir wollten Matthäus und Markus und Lukas die Ölbergrede vergleichen. Was haben wir gemacht? Wir haben Bibeln zerschnitten. Man hat ja früher viele Bibeln gehabt. Und wir haben uns das aufgeklebt. Da haben wir das Matthäus aufgeklebt. Und da haben wir Markus aufgeklebt. Und da haben wir Lukas aufgeklebt. Und da haben wir geschaut, wo sind die Parallelen. Dann haben wir das so verschoben. Aha, dieser Vers und dieser Vers, die sind parallel. Wir haben das alles manuell gemacht. Da haben wir so große Blätter genommen. Da haben wir so ein großes Blatt vor sich liegen gehabt. Und da hat man die ganze Ölbergrede nach Matthäus und nach Markus und nach Lukas vor sich. Da hat man angefangen mit Farben, hat da unterstrichen. Da hat man was dazu geschrieben. Was passiert dann, während das tut? Das vertieft sich alles im Gehirn. Das ist alles eine starke Auseinandersetzung mit dem Text. Und kein Wunder, dass du den Text dann fast auswendig kannst. Aber du hast ihn nicht wirklich auswendig gelernt, sondern der hat sich eingeprägt von selber, durch die intensive Beschäftigung. Das macht man heute nicht mehr. Braucht man ja nicht mehr. Das macht alles der Computer oder das Bibelprogramm, sagst du ihm parallel synoptische Evangelien da nebeneinander stellen und hast alles im Computer, steht alles schon, alles fertig. Aber ich setze mich nicht mehr so auseinander wie früher. Das ist ein großer Verlust, der uns da begegnet. Man denkt, man hat hier Zeit gewonnen, in Wirklichkeit hat man Zeit verloren. Denken verloren, einprägen verloren. Die Leute von uns, die jetzt so aufgewachsen sind, dass wir uns die Fragen stellen haben müssen, wir haben selber Fragen stellen müssen. Wir haben etwas gesucht, aber nicht nur einfach gesucht. Wir haben uns gesagt, ja, welche Frage muss man hier stellen? Und wenn wir die Frage gehabt haben, dann haben wir nach Antworten gesucht. Dann haben wir überall, wo man halt suchen kann, nach Antworten gesucht. Wir haben dann mit der Zeit gelernt, die richtigen Fragen zu stellen. Der moderne digitale Einheimische, das heißt, der jetzt aufgewachsen ist mit der digitalen Welt, das sind die jüngere Generation, weiß nicht, bis 25, 30, ich weiß nicht, jetzt, jedenfalls die haben es viel schwieriger. Man geht ins Internet, man sucht irgendwas, aber man kann aus der ganzen Fülle, die man hat, gar nicht herauskläseln, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Wenn du aber weißt, was du suchst, weil du dich auskennst auf dem Gebiet, zum Beispiel, ich suche jetzt in Daniel einen Kommentar und mich interessiert diese ganze Frage mit den vier Weltreichen und so weiter, und ich suche jetzt einen Kommentar, ich weiß ganz genau, wo ich hingehe und wo ich suchen muss. Ich gebe nicht einfach ein, was ist das vierte Königreich in Daniel 2, und dann spuckt mir der Computer irgendwelche Google-Antworten aus. Nein, ich weiß, wo ich hingehen muss. Ich suche ganz gewisse Kommentare, ich weiß, wo ich die Kommentare finde, unter googlearchiv.com, und dann suche ich mir die raus und dann lese ich ganz gewisse Kommentare, wo ich weiß, aha, das ist ein Konservativer, und dann vergleiche ich und dann hole mir den nächsten Kommentar. Das wäre sowas, wie wenn ich in die Bibliothek gehe und hole mir einen Band und schaue jetzt nach. Nur geht das auf diese Weise schneller, das ist ein Ersparnis. Wunderbar. Aber der moderne Mensch kann das ja nicht, weil er sucht irgendwas, nehmen wir irgendeine Bibelfrage, und jetzt spuckt der Computer irgendwas aus, und was der Computer sagt in Google, das muss ja richtig sein, und er nimmt die erstbeste Lösung, kann aber nicht wirklich überprüfen, ist das jetzt ein guter Kommentar oder ist es ein schlechter Kommentar. Das heißt, die ganze Fülle von Informationen hilft mir eigentlich nicht, wenn ich nicht Bescheid weiß, von vornherein. Wenn ich aber von vornherein in der Materie bin und mich auskenne, dann kann mir die Fülle von Informationen insofern helfen, als ich schnell heraussuchen kann, Blödsinn, 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 ah, daher, das könnte was Gutes sein, dann ist mir das mehr eine Hilfe. Aber der moderne Mensch ist ja völlig überfordert in dieser Sache. Der moderne Mensch wächst auf mit dem, dass er nur einfach googelt, und er meint, jetzt kommt diese Antwort, das ist halt so, ja, dann hat man eine neue Erkenntnis, aber das ist die Erkenntnis, die von irgendjemand, meistens sind es drittklassige Sachen. Ich habe gemerkt, im Internet, wenn ich so google und ich suche jetzt nach Kommentaren oder nach wirklich guten Dingen, nach wichtigen Fragen zu irgendeinem etwas, und da habe ich oft gemerkt, das sind zweitklassige, drittklassige Dinge. Die ganz guten Sachen findet man kaum im Internet, heutzutage vielleicht mehr, wenn man weiß, wo man sucht. Meistens sind das Bücher, fertige Bücher. Und dann musst du halt das Buch in PDF-Version dann lesen oder hineinschauen. Aber so direkt in diesen Blogs findet man nicht das, was wirklich Qualität hat. Ich will nur sagen, deshalb, wir müssen lernen, mit diesen ganzen Googlen vorsichtig zu sein. Wenn du reine Information brauchst, wie hoch der höchste Berg von Kasachstan ist, ist kein Problem, kannst du sofort machen. Oder wann der nächste Zug fährt, dort und dorthin, kannst du machen. Aber je diffiziler es wird, desto vorsichtiger muss man mit dem Internet sein. Also es ist uns nicht erspart, uns gründlich mit der Materie auseinanderzusetzen. Es ist uns nicht erspart, gute Bücher zu lesen. Es ist uns nicht erspart, zu beten, zu flehen und zu arbeiten. Also von daher ist es sehr wichtig, wie ich das Internet verwende. Und leider nimmt vieles so viel Zeit weg, dass ich kaum noch die Zeit habe für das Wesentliche. Das war jetzt das eine. Ja, dann über das Thema, vielleicht jetzt noch ein paar Minuten haben wir noch, vielleicht weil ich jetzt beim Internet bin, möchte über wie gehen wir mit Kindern um, möchte ich morgen machen. Aber weil wir noch beim Thema Internet sind, ich möchte hier doch noch ein paar Gedanken weitergeben über, was ist eigentlich das Grundübel am Internet? Ist es wirklich so schlimm? Eigentlich ist es doch gut, oder? Es ist einfach, leicht zu erlernen, motivierend, vereinigt alle Medien und alle Reize, Zeitung, Fernsehen, Radio, Telefon. Es ist unendlich an Möglichkeiten. Du hast Unterhaltung, Kommunikation, Augenlust, Mikrokosmos für alles. Du kannst deine Anonymität bewahren. Du bist frei und unabhängig, kannst alles anklicken, was du willst. Du wirst belohnt mit Erfolgserlebnissen. Du bekommst da eine freundliche Aufmerksamkeit. Der antwortet dir auf deine Fragen und alles ist schnell, alles ist einfach, alles ist wunderbar. Ja. Man denkt sich, man ist mobil und man ist flexibel und man ist wer, man hat was, man hat das Internet. Das ist alles schön und gut, oder nicht alles, aber vieles ist schön und gut. Aber was ist das Grundübel? Was ist eigentlich das Problem am Internet? Ich habe da mal ein Buch gelesen, ich habe das nicht mitgenommen, Die finstere Seite des Internets. Ich habe den Autor vergessen. Der schreibt hier, und das hat mir sehr zu denken gegeben, das Internet ist ein Werkzeug, aber es ist nicht ein neutrales Werkzeug. Bestimmte Werkzeuge sind Mittel zu einem ganz bestimmten Zweck geschaffen, aber sie sind dann nicht neutral, wenn sie zu einem Zweck geschaffen sind. Zum Beispiel, es gibt Schusswaffen. Schusswaffen an sich töten keine Menschen. Sie sind nur geschaffen, um zu schießen. Sie sind Werkzeuge. Aber Menschen töten Menschen. Schusswaffen sind nicht unbedingt nötig, um zu töten. Aber man kann die Schusswaffen auch verwenden zum Zielschießen oder irgendwas, Büchsen runterschießen oder so. Oder oft für die Jagd. Aber wir müssen zugeben, dass Schusswaffen sehr, sehr gut geeignet sind, um Menschen zu töten. Gibt jeder zu. Und dass sie deshalb gefährlich sind. Und wir sagen unseren Kindern, nein, wir dürfen nicht Pistole spielen und so weiter, das ist nicht gut. Wie ist es mit dem Internet? Niemand ist es ein Nachteil, wenn er jetzt ein Buch bestellt über das Internet, online bestellt und online bezahlt und so weiter, alles schnell erledigt oder schaut, wann der Zug fährt. Aber das Internet kann auch Folgen mit sich bringen, die nicht beabsichtigt sind. Warum? Weil das Internet zu einem gewissen Zweck geschaffen wurde. Und man muss sich einmal Gedanken machen, warum wurde das Internet überhaupt geschaffen? Es kommt aus dem Militärwesen aus Amerika. Es ist ein Werkzeug, das starken Einfluss ausüben kann auf meine Gedanken und auf meine Vorgehensweise. Das Ziel des Internets war schon beim Militär damals Unabhängigkeit. Das heißt, man wollte Informationen, jeder soll da Informationen, jedem sollen Informationen zugespielt werden können. Man braucht da nicht mehr hinfahren, man braucht da nicht mehr telefonieren, man kann das irgendwie anders machen, man kann das geheim halten. Damals war das sehr praktisch. Aber das Ziel letztlich war Unabhängigkeit. Das heißt, der Mensch ist dann nicht mehr so abhängig von anderen Menschen, sondern er kann sich die Information dort von dieser Stelle einfach abrufen. Also das heißt, das Internet soll den Menschen Arbeit abnehmen. Die Dinge kann er schneller erledigen und das Ganze macht ihn unabhängiger von anderen Menschen. Jetzt ist aber ein Problem. Der Mensch ist von Gott erschaffen worden, nicht zur Unabhängigkeit. Das steht in der Bibel ganz klar. Der Mensch ist ein Abhängigkeitswesen. Erstens abhängig von Gott und zweitens abhängig von seinen Mitmenschen. Die menschliche Gesellschaft besteht gerade daraus, dass wir abhängig sind. Warum hat Gott das gemacht, dass wir 20 Jahre brauchen, bis ein Kind selbstständig ist? Warum sind 20 Jahre Abhängigkeit des kleinen Kindes, des jungen Menschen, bis er endlich soweit ist? Gott weiß, dass das genau das für den Menschen gut ist. Er muss abhängig sein, er muss auf Gott geworfen werden, er muss wissen, ich kann es nicht ohne Gott, ich brauche für alles, was ich tue, um es erfolgreich zu tun, brauche ich Gott. Und ich kann jederzeit zu ihm beten, egal wo ich bin, er weiß alles und er hat alle Macht. Und ich habe wirklich Grund, mich an ihn zu wenden. Heute? Handy ist allgegenwärtig, durch das Handy ist jeder allgegenwärtig und das Internet weiß alles und wenn man viel weiß oder alles weiß, dann hat man alle Macht. In Apostelgeschichte 17, Vers 26 steht, Apostelgeschichte 17, Vers 26 und 27, er machte aus einem Blut jedes Volk der Menschen, dass sie über die ganze Fläche der Erde hin wohnen. Dabei hatte er Zeiten und Abgrenzungen ihres Wohnens angeordnet, die zuvor festgesetzt worden waren. Damit sie was? Weiß es jemand, wie es weitergeht? Gott hat den Menschen Grenzen gesetzt, gesagt, du wohnst hier und du wohnst hier. Und ihr könnt nicht zusammen. Da sind mehrere dazwischen oder irgendwas. Jeder hat seine Grenzen. Und warum hat er das gemacht? Man braucht nur weiterlesen. Weiß jemand, wie es weitergeht? Damit sie den Herrn suchen. Aha, Gott setzt den Menschen Grenzen, damit er den Herrn sucht. Damit sie den Herrn suchen, ob sie wohl nach ihm tasten und ihn finden. Und er ist sogar da, nicht fern von jedem von uns. Das heißt, Gott hat Grenzen gesetzt in der Welt, Ortsgrenzen, Sprachgrenzen, Wissensgrenzen, der eine weiß was der andere nicht weiß. Und wir müssen abhängig, wir sind darauf angewiesen, dass wir zu Gott kommen und dass wir ihn fragen, dass wir ihn suchen, uns auf ihn werfen. Gott ist es, der für uns sorgt. Jeder darf zu ihm kommen. Alles kommt von ihm. Alles steht in der Bibel mehrmals, alles kommt von ihm. Ich kann über alles dankbar sein. Wenn ich irgendwas entdecke, darf ich wissen, das hat Gott mir geholfen. Ich habe was entdeckt. Jetzt kommt Dank zu Gott zurück. Und nicht Werkzeuge sind es, die für mich sorgen. Das war Apostelgeschichte 16, 27. Nicht Werkzeuge sind es, die für uns sorgen. Nicht tote Dinge sind es, die für uns sorgen. Nicht der Herr Google sorgt für uns und weiß für uns, sondern es ist Gott. Und wir sind geschaffen, um Gott zu ehren und ihm zu dienen und uns an ihm zu freuen. Das Ziel unseres Lebens ist, ihm Ehre zu geben. Alles soll zu seiner Verherrlichung getan werden. 1. Korinther 10, Vers 31 steht das. Alles, was immer ihr auch tut, tut wie? Zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Alles, was ihr tut. Also das war Gottes Plan mit dem Menschen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das heißt mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Inneren, mit deiner ganzen Seele. Das ist das erste Gebot. Also alles, was wir tun und verwenden, müssen wir unter dieses eine Ziel stellen. Und auch das Internet. Jetzt grundsätzlich dürfen wir das Internet gebrauchen, aber wir müssen wissen, das Internet ist nicht geschaffen, damit wir von Gott abhängig werden, noch mehr abhängig werden. Wir können in Abhängigkeit zum Herrn flehen und sagen, Herr, ich brauche einen guten Kommentar für die Stelle in Daniel 2, wo ich mich interessiere, ich brauche einen guten Kommentar und ich bitte dich, hilf mir, dass ich den finde. Und jetzt fange ich mal an zu suchen, dort, wo ich meinte, da habe ich in letzter Zeit was Gutes gefunden. Aber bitte hilf mir du. Dann kann der Herr das Werkzeug sehr wohl gebrauchen. Ich habe einmal gebetet, Herr, ich habe gearbeitet an den Psalmen, das war bei der Psalmenübersetzung, und ich habe gesucht nach Struktur der Psalmen. Und ich habe mir gedacht, ich gebe es auf Englisch ein, denn Englisch ist größer, ist mehr im Internet als Deutsch. Und dann habe ich gebetet und habe eingegeben, Structure und Psalms, Psalmen. Struktur und Psalmen, die zwei Wörter habe ich eingegeben. Und tatsächlich hat mich der Herr auf eine Seite geführt, wo ich so dankbar bin, hat ein Bruder aus Holland, hat da Sachen ins Netz gestellt. Eigentlich waren das Bücher und seine Erkenntnisse, die er gesammelt hat, aufgrund langen Bibelstudiums. Und ich war so dankbar, das war so große Hilfe, das Buch der Psalmen, die einzelnen Psalmen ein bisschen besser zu verstehen, dass da eine Struktur dahinter ist. Ich will nur sagen, der Herr kann das sehr wohl verwenden, aber wir müssen das so auf diese Weise tun. All unser Denken soll für Jesus Christus gefangen genommen werden, steht in 2. Korinther 10, Vers 4 bis 6, haben wir heute gelesen. All unser Denken muss für Christus gefangen genommen werden. Und wir müssen jetzt Acht geben, wie wir den PC gebrauchen, wie wir das Internet gebrauchen. Wir sollen unseren Laptop dem Herrn weihen und sagen, Herr, dieses Gerät soll für dich arbeiten. Ich möchte es als Werkzeug verwenden, aber in Abhängigkeit von dir. Und lass mich Dinge schreiben auf diesem Laptop, die anderen zum Segen werden. Dann kann ich die Sachen verwenden. Aber auch dann muss ich immer auf der Hut sein. Denn die haben eine Eigendynamik und wollen mich immer wieder ablenken. Aber wir können dafür beten. Also das Internet als Werkzeug wird uns beeinflussen, wird unser Denken beeinflussen, wird unsere Erwartungen beeinflussen, wird unser eigenes Bild, das wir von uns selber haben und unseren Lebensstil beeinflussen wollen. Und wir müssen immer wieder dagegen kämpfen. Das heißt, wir verwenden das Internet widerwillig. Wir wissen um die Gefahren und als solche, die die Gefahren wissen, verwenden wir es. Dann ist es eine Hilfe. Aber dann darf ich nicht das Bildmedium verwenden, denn das Bildmedium, haben wir heute schon gesagt, das wirkt auf meine Emotionen und manipuliert mich. Ich muss mit Wort, also ich möchte im Internet, wenn ich im Internet suche, suche ich Buchstaben. Ich suche nicht Bilder. Ich will keine Bilder suchen. Einmal habe ich ein Bild gesucht, das habe ich gebraucht. Da ging es um Zeus. Ich wollte wissen, ob das stimmt, dass der Adler von Zeus, dass das der Vogel von Zeus ist und dass der Zeus manchmal abgebildet wird auf einem Adler stehend. Da habe ich mal tatsächlich ein Bild gesucht. Ich wollte das nur wissen, ob das stimmt, was einer geschrieben hatte. Und da habe ich tatsächlich im Internet ein Bild gefunden, wo der Zeus auf dem Adler steht. Da habe ich verstanden, ach so, jetzt verstehe ich einen Bibelvers besser als früher. Ja. Und ich will nur sagen, das Internet kann ich auf diese Weise verwenden, wie wissenschaftlich verwenden. Ja? Aber ich will es nicht als Unterhaltung verwenden und schon gar nicht zum Filmeschauen verwenden. Jetzt haben wir noch eine Minute. So genau geht es nicht. Einige Gefahren, die habe ich schon aufgezählt, aber jetzt ein bisschen strukturiert. Erstens der Zeitverlust, über das haben wir heute geredet. Der große Zeitverlust, das muss ich jetzt auch beim Bibelstudium und beim Suchen, wenn ich es jetzt verwende für die Bibel, muss ich genauso achten, dass ich nicht zu viel Zeit damit verbringe. Wir sind zum Nachdenken geschaffen. Wir sind nachdenkende Wesen. Wir sind nicht zum Surfen geschaffen und einfach Informationen aufschnappen, aufschnappen, aufschnappen. Das geht nicht. Haben wir heute Vormittag besprochen. Ich kann nämlich nicht schneller nachdenken. Ich kann durchs Internet etwas schneller erledigen, aber ich kann nicht schneller nachdenken. Und wenn ich mehr Informationen habe, hilft mir das nicht, weil ich nicht schneller nachdenken kann. Ich brauche dann viel mehr Zeit, um über all die Informationen nachzudenken. Ich müsste eigentlich immer wieder stoppen und dann sagen, ja, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Was ich oft gemacht habe früher, ich habe mich für ein gewisses Thema beschäftigt, und dann um ein Thema, das hat mich interessiert, und habe ich immer die interessanten Dateien einfach runtergeladen. Und dann habe ich es bei mir am PC und das hat sich da gefüllt und gefüllt und gefüllt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich bist du unsinnig. Was machst du die ganze Zeit? Du füllst deinen Computer mit lauter Dateien, die du weißt, du kannst sie nie lesen, geschweige denn darüber nachdenken. Was machst du überhaupt? Dann habe ich gesagt, Mensch, hör auf. Dann habe ich aufgehört damit. Ich will nur jetzt das, was ich wirklich jetzt noch lesen muss, oder vielleicht jetzt gerade, gut, etwas kann ich jetzt gerade im Moment nicht lesen, aber ich kann es in der nächsten Stunde lesen, dann, ja, das kann ich mir absprechen. Aber alles andere ist Illusion. Zweitens, Verlust an Qualität und Tiefgang, habe ich gesagt. Verlust an Unterscheidungsvermögen. Unterscheidungsvermögen. Ja. Das Grundübel ist, dass der Mensch unabhängig ist, wenn ich, und das ist ja auch so, ich bin jetzt unabhängig von meinen Nachbarn, ich brauche nichts mehr meinen Nachbarn fragen, weil ich habe alles, kann alles googeln. Ich bin unabhängig, ich brauche die Mutter nicht mehr nach dem Rezept fragen, als Frau, ich brauche nicht mehr die Mutter nach dem Rezept fragen, warum? Im Internet gibt mir das Rezept viel besser, als mir die Mutter das geben könnte. Und die Mutter, die braucht sowieso noch lang, bis sie das findet in dem Buch, wo sie das aufgeschrieben hat oder abgespeichert hat. Dann denke ich, komm, die kann mir Zeit sparen. Ja. Zeit sparen schon. Aber nicht Beziehung. Auf der anderen Seite, was wäre es? Die Mutter denkt sich, Mensch, meine Tochter fragt mich nach diesem Rezept. Die schätzt mich noch. Die nimmt sich Zeit für mich. Die wartet für mich eine Viertelstunde am Telefon, bis ich das gefunden habe. Oder die Tochter kommt mich sogar besuchen, um das Rezept abzuholen. Da merkt der andere, ich bin was wert. Jemand kommt, fährt 100 Kilometer und besucht mich und denkt mir, wieso bist du 100 Kilometer gefahren, mich zu besuchen? Hättest du doch am Telefonieren können. Sagt er, nein, ich möchte dich besuchen. Dann denke ich mir, Mensch, bin ich so viel wert? Geschätzt in seinen Augen. Das ist, Menschlichkeit wächst da wieder. Geht alles verloren durch das Netz. Verlust an Qualität und Unterscheidungsvermögen. Das habe ich auch gesagt. Also, ich kann nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig. Übrigens auch beim Film. Der Film, der gibt mir alle, also ein normaler Film gibt mir alle 6 Sekunden ein neues Bild. Also, es bewegt sich was. Und bei normalen Filmen, könnt ihr mal schauen, wenn ihr einen Film schaut, nach 6 Minuten ist die Kameraeinstellung anders. Nach 6 Sekunden ist die Kameraeinstellung anders. Ich habe das mal geschaut. Stimmt, manchmal waren es sogar nur 3 Sekunden. Ich habe gesagt, schau. Ständig Wechsel. Warum? Du musst ständig auf Trab gehalten werden und du hast gar nicht die Zeit, das zu verarbeiten. Du müsstest eigentlich jedes Mal stoppen nach 6 Sekunden und schauen, was sehe ich da eigentlich auf dem Bild. Und dann können wir das Bild besprechen, was man da sieht. Ja? Und vielleicht über die Worte, die man noch gehört hat. Man kann gar nicht reflektieren über einen Film. Was passiert? Man wird passiv. Man lässt sich berieseln. Es geht gar nicht anders. Das Gehirn möchte sich ja schützen. Um sich zu schützen, schaltet das Gehirn automatisch auf Durchlauf. Das ist so. Die kleinen Kinder, ich habe das beobachtet bei unseren Kindern, wir haben die ja vor dem Fernseher gesessen, was ist passiert? Dann saßen sie da, starr, mit großen Augen, offenem Mund, schauen die in diesen Kasten hinein und ich habe gemerkt, das geht nur noch, die sind jetzt wie hypnotisiert von dem, das war aber irgendeine Teletubbies oder sowas, aber die haben das noch nie gesehen gehabt und jetzt kommt das alles auf sie zu, die können das niemals verarbeiten. War völliger Unsinn auch, was sie gehört haben. Eigentlich bereue ich es jetzt, dass wir das ihnen schauen haben lassen. Aber es ist zu spät. Drittens, Verlust von Weisheit. Die Weisheit ist ja ein ganz, ganz hohes Gut. Verlust von Weisheit. Die Information ist nicht Weisheit. Das ist ein großer Irrtum. Information hat überhaupt nichts mit Weisheit zu tun. Wir werden angefüllt mit Information und sind töricht. Wer gibt Weisheit? Was sagt die Bibel? Sprüche 2, Vers 6. Jahwe gibt Weisheit. Sprüche 2, Vers 6. Der Herr gibt Weisheit. Und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Ich brauche, um weise zu werden, brauche ich eine gute Beziehung zu Gott und ich muss zu ihm kommen mit meinen Fragen. Und ich muss die Fragen stellen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Da muss ich mal anfangen, Gott zu fürchten, wenn ich weise werden will. Fürchten heißt mich mit Haut und Haar nach ihm ausrichten. Wie die Schweizer und die Polizei. Die Schweizer richten sich nach Haut und Haar nach der Polizei aus. Die fahren alle 50 im Ort. Und wenn 30 ist, fahren die 30. Nicht da wie hier. Die fahren 50 bei 30. Bei uns fahren die Schweizer 30 bei 30. Wisst ihr warum? Wenn du 45 fährst, wo 30 ist, zahlst du 250 Franken. Das überlegst du dir, und wenn du 50 fährst und drüber, kannst du den Führerschein eine Zeit lang auf Wiederschauen zahlen. Die sind so streng, und es tut sehr weh, meine Frau weiß es. Fülle von Information ist nicht Weisheit. Der Herr ist es, der Weisheit gibt. Das muss ich jetzt noch lesen. Jeremia 8, Vers 8. Wie möget ihr sagen, wir sind weise und das Gesetz des Herrn ist bei uns? Siehe, für wahr, zur Lüge hat er gemacht, der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Die Weisen werden beschämt, bestürzt und gefangen werden, die sogenannten Weisen. Siehe, das Wort des Herrn haben sie verschmäht. Und welcherlei Weisheit haben sie dann? Das Wort des Herrn haben sie verschmäht. Und welche Weisheit haben sie dann? Was bleibt dann für Weisheit übrig? Nichts. Jeremia 8, Vers 9. Ein Weiser ist der, der das Wort Gottes hochachtet und einnimmt und darüber nachdenkt. Und ein Unweiser ist einer, der das Wort Gottes verwirft. Weisheit geht nicht durch Informationssammeln im Internet. Dadurch werden wir nicht weise, da gehört Erfahrung dazu. Diese einfachen geistlichen Weisheiten und Wahrheiten der Heiligen Schrift werden durch große Wissensmengen und Informationen beim Internet ersetzt. Dabei wäre es doch wichtiger, aus beschränktem Wissen möglichst viel Nutzen zu ziehen und noch besser aus der unüberblickbaren Informationsflut das Wesentliche für sich herauszufiltern und dies nicht nur als Kopfwissen abzuspeichern, sondern zu verinnerlichen. Und das geht praktisch nicht. Wer schafft das, aus so einer Fülle von Informationen das Wesentliche herauszufiltern? Man muss sehen, das sind die Grenzen des Internets. Und wir dürfen uns da nicht verführen lassen. Kopieren und einfügen ist nicht gleich erforschen und verstehen und tun. Esra 7, Vers 10. Esra, wie heißt es dort? Esra fasste sich ein Herz, Gottes Weisung zu erforschen, zu lehren und zu tun. Nicht kopieren und einfügen. Nein, erforschen, lehren und tun. Esra 7, Vers 10. Die Wahrheit ist eine Person, die müssen wir kennenlernen, Jesus Christus. Nicht eine Liste von Google-Ergebnissen. Viertens, Ablenkung, brauche ich nichts mehr dazu sagen. Fünftens, Zerstückelung der Wahrheit und Verlust von stabilen Werten. Habt ihr das gemerkt? Im Internet kommst du nicht auf die Idee, dass es stabile Werte gibt. Weil das Denken des Internets ist nicht wie und das christliche Denken. Beim christlichen Denken gibt es stabile Werte. Was gut ist, ist immer gut. Und was böse ist, ist immer böse. Aber im Internet, nein, da hast du alles, was du möchtest. Bruchstückhafte Auffassung der Welt. Alles Bruchstücke. Stabile Werte gehen verloren. Der schnelle Informationsaustausch führt zu schnellen Veränderungen in der Gesellschaft. Das Streben nach immer neuen Informationen ist ein Zug des menschlichen Wesens. In der heutigen Zeit läuft die Entwicklung immer schneller. Wissen nimmt sehr stark zu und kann augenblicklich weltweit zugänglich gemacht werden. Gott hat das Leben in einer Vielfalt erschaffen. Und wir sollen erkunden und erforschen. Aber Gott ist genauso ein Gott der Stabilität. Der Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt. Jakobus 1, Vers 17. Er hat uns feste, stabile Dinge gegeben, ewige Werte. Und er möchte nicht, dass diese Grundwerte der Gesellschaft verloren gehen. Er bietet uns einen festen Halt und das kann das Internet nicht machen. Das heißt, ich muss hier schon sehr fest sein, bevor ich überhaupt ans Internet gehe. Das kann der junge Mensch aber nicht und der junge Christ. Der geht ins Internet, aber ist aber selber noch gar nicht gefestigt. Wie soll er denn fest werden durch das Internet? Ich habe mit einem Mann Kontakt bekommen, der hat gemeint, der Herr Jesus war ein Vegetarier und das Jagen ist verboten. Und das Jagen ist unmenschlich und überhaupt Tiere töten ist verboten in der Bibel. Ich dachte mir, wie kommt der drauf? Das ist ein Internetwissen, das er sich aus irgendwelchen apokryphen Büchern herausgeholt hat. Hat er mir dann irgendein apokryphes Werk zitiert, das er im Internet gefunden hat, dass Jesus Vegetarier war. Ja, das ist so ein Unsinn. Ich habe ihm ein paar Bibelstellen geschickt mit Fragen, was er denn zu diesen Stellen sagt. Auf diese Stellen hat er mir bis heute noch keine Antwort gegeben. Das andere habe ich gesagt, sechstens, der Umgang mit Menschen wird verändert. brauche ich nicht mehr erwähnen. Und das siebte war Verlust der Kommunikationsfähigkeit und des Sprachgefühls. Das Gefühl, sich in der Sprache richtig auszudrücken, geht verloren in der SMS-Sprache. Du hast nur noch kurze Sätze und einfachste Dinge. Eine Sprache bringt die Mentalität einer Kultur zum Ausdruck. Sie prägt eine Kultur und wird von der Kultur geprägt. Das Übertragungsmedium wiederum nimmt Einfluss auf die Sprache. Medienkritiker sehen in der heutigen Informationstechnik eine unkoordinierte, aber mächtige Bedrohung von Sprache und Literalität hin zu lichtgeschwinden Symbolen und Bildern. Man drückt sich anders aus. Es ist alles cool. Einfach cool. Und fertig. Ja. Aber was sagt man eigentlich im Deutsch für cool? Man könnte eine ganze Seite füllen für das, was die Leute ausdrücken wollen. Aber sie haben nur noch ein Wort. Der Sprachschatz wird reduziert auf ein englisches Wort. Das ist die moderne Art, sich auszudrücken. Und das, Geschwister, wirkt sich in der Gemeinde Jesu aus. Wieso? Wenn wir uns sprachlich nicht ausdrücken können, wie können wir Gottes Wort sauber, genau, exakt verkündigen, lehren? Wie können wir miteinander sprechen? Exakt, hilfreich. Geht verloren. Und die neue Generation muss mal wieder Deutsch lernen. Achtens, Verlust von Abhängigkeit von Gott, habe ich gesagt. Neuntens, Förderung der Fleischeslust. Ja klar, Habsucht. Wenn ich will alles und zwar jetzt. Habsucht. Hier und jetzt. Ich habe einen Vers dazu. Psalm 119, Vers 36. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Vielleicht sollte man sich das auf den Computer draufschreiben. Herr, wende meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Und auf den Fernseher draufkleben. Neige mein, das ist Psalm 119, Vers 36 und 37. Und der andere Vers, Psalm 101, Vers 3. Ich will mir nicht vor Augen stellen, heillose Dinge. Ich will mir nicht vor Augen stellen, Dinge, die nicht heilbringend sind. Jetzt möchte ich fragen, welche von den Filmen, die ihr anschaut, sind wirklich heilbringend? Es soll nicht an mir kleben. Was geschieht dadurch? Das klebt mir nach, das hängt mir nach. Zehntens, Verführung zu schnellem Geld ausgeben. Wenn man bargeldlos bezahlt im Internet, das ist mit einem Klick bezahlt. Wie heißt es bei Amazon? Ein Klick und die Rechnung ist bezahlt. Kann man schön einstellen. Kaufst ein Buch, ein einziger Klick, brauchst nur dort draufklicken, das Buch ist gekauft und schon bezahlt. Ist alles schon eingestellt. Geht von deinem Konto weg. Dann kaufst du lauter Sachen mit einem Klick. Elftens, der Verlust von eigenständigem Denken und Filtern, habe ich erwähnt. Zwölftens, der Verlust von Schlaf, habe ich heute am Vormittag erwähnt. Damit schließe ich. Ich weiß, es war ein bisschen schnell jetzt. Ich kann jetzt morgen die 12 Punkte noch einmal wiederholen, für die, die wollen. Aber müssen jetzt schließen. Das habe ich wirklich gescheit überzogen. Seid ihr zufrieden mit meinem Überzug? Ja. Wollen wir beten, dass der Herr uns da hilft und vielleicht stehen wir auf dazu und einige von uns können gerne uns noch im Gebet leiten.